Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören das, was Gott zu seinem Volk gesagt hat im 5. Buch Mose, im 7. Kapitel, die Verse 6 bis 12. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Ihr Lieben, wer hat das nicht vielleicht schon zu den eigenen Kindern gesagt? Oder als er noch Schüler gewesen ist, das nicht von den Eltern und ich weiß nicht von wem gehört? Du lernst nicht für die Schule und nicht für den Lehrer, du lernst für das Leben. Jedes Mal dachte ich mir, so ein Quatsch. Irgendwie stimmt's ja. Aber was da so unausgesprochen irgendwie mitschwingt, ist doch, ja, aber zuallererst lerne ich doch mal für die Note. Denn die brauche ich. Und vielleicht noch eine und noch eine, und am Ende soll dann ein Notendurchschnitt rauskommen, der einigermaßen passabel ist. Gut, manche haben den Ehrgeiz, mit passabel nicht zufrieden zu sein. Da geht es also um Leistung. Und mir ist nochmal vor kurzem die Geschichte vor Augen geführt worden, wo ich dachte, das war zunächst mal was Gutes. Denn wer hatte denn Zugang zur Bildung? Die Adligen früher. Und gerade so von der Kirche wurden heute, nee, kann man so nicht sagen, aber wurde so Scheine weitergegeben für die, die nicht aus dem Adel waren und die minder bemittelt waren, zu sagen, ja, die kriegen einen Schein, dass sie weitermachen dürfen in der Schule. Und dann kamen die Jesuiten auf die Idee, ein Notensystem einzuführen. Und das hat sich bis heute gehalten. Und es war nicht mehr der Stand maßgebend, ob ich Bildung erhalten kann oder nicht, sondern Leistung. Das war ein Fortschritt. Und den Fortschritt haben wir ein bisschen überdreht und gehen nur noch nach Leistung. Gehören zu den Leistungsgesellschaften, die es so gibt. Und das ist nicht förderlich. Wie viele Schüler bleiben schon in jungen Jahren ausgebrannt auf der Strecke oder müssen aus Krankheitsgründen zu Hause bleiben oder werden seelisch krank, weil der Druck so groß ist. In diesem Verständnis von Leistung haben wir wohl was falsch gemacht. Ich denke auch, dass es keine Errungenschaft sein wird, wenn wir die Kitas noch länger öffnen, am besten noch 24 Stunden, damit alle ihre Schichten arbeiten können und nicht zu Hause bleiben müssen. Ich glaube, wir machen da was falsch. Anstatt vielleicht mal zu überlegen, was könnte man denn woanders ändern, damit Eltern die Zeit haben, an die Kinder auch zu investieren, an die Zukunft zu investieren, damit wir wieder eine gesündere Gesellschaft bekommen und nicht eine kränkere. Das waren so die ersten Gedanken, die mir so beim Lesen des Bibeltextes kamen, scheinbar gar nicht im Zusammenhang mit diesem Text. Und trotzdem sagt Gott zu seinem Volk: Ich habe euch nicht erwählt, weil ihr Leistung bringt. Ich habe euch auch nicht erwählt, weil ihr groß seid. Das wussten sie schon von selber, dass die Ägypter ein größeres Volk waren, die Assyrer ein größeres Volk waren, die Perser ein größeres Volk waren. Die sind ja alle über Israel drüber gerannt. Das wussten sie wohl. Aber da ist auch mit berücksichtigt, dass Gott sagt, er geht nicht nach Leistung. Er geht nicht nach dem, was wir ihm bringen können. Das musste dem Volk gesagt werden, denn in der Umgebung, in der sie lebten, war das ja in den Religionen anders. Da mussten die Götter besänftigt werden. Und denen musste Leistung entgegengebracht werden, damit man Anerkennung hatte. Und Gott sagte, bei ihm ist das nicht so. Aber ihr Lieben, ich glaube, da steckt in uns noch einiges drin von diesen falschen Denken, Vorstellungen, Religionen. Ich zögere, ob ich die Klammerbemerkung mache. Wir sind wieder dabei, in die falsche Richtung zu gehen. Wenn wir meinen, wir müssten uns als Christen fraternisieren mit anderen Religionen. Klammer zu. Das ist doch die befreiende Botschaft. Wir müssen vor Gott nichts bringen. Wir müssen bei ihm nicht nach Anerkennung buhlen. Und weil wir das bei ihm nicht müssen, müssen wir doch das nicht voreinander. Weil er uns annimmt für das, wer wir sind. Nämlich geliebte, von ihm geliebte Menschen. Seine Erwählung hängt nicht an Leistung, an ich weiß nicht, was man da alles einsetzen will, mag und kann, sondern hängt einzig und allein an seinem Wesen. Und sein Wesen ist, dass er Liebe ist. Und Liebe will sich verschenken. Liebe sucht Beziehung. Liebe sucht nach anderen, mit denen Liebe geteilt werden kann. Und das will Gott. Und dann hat er sich Israel erwählt. Fragt mich nicht, warum. Es ist Gottes Entscheidung. Es ist Gottes Wahl gewesen. Und da haben wir nicht darüber zu spekulieren und reinzureden und was weiß ich zu denken, er hat da einen Fehler gemacht. Nein, es war Gottes Entscheidung. Und Gott trifft nur gute Entscheidungen. Aber ich glaube, was es hervorrufen kann und auch hervorruft, ist Neid. Warum die und nicht uns? Warum den und nicht mich? Warum hat der goldene Hände und ich nicht? Oder einen grünen Daumen und ich nicht? Warum kann der so schnell Sprachen lernen und ich nicht? Warum sieht der oder die so gut aus und ich nicht? Und. Neid. Es ist der Feind, der hier kommt und die Erwählung Gottes angreift und uns sagt, da stimmt doch was nicht. Du wärst doch viel besser gewesen. Wieso hat er dich übergangen? Wieso bist du es eigentlich immer, die als letztes beim Sport gewählt wird? Da stimmt doch was nicht mit den anderen. Und. Neid. Auch in der Bibel wird von Neid gesprochen. Da ist Josef und seine Brüder. Und der Vater, der mag ihn, der hat einen Narren an Josef gefressen. Und darauf sind die anderen Brüder neidisch. Und ich nehme an, über diesem Neid werden sie blind dafür, wofür der Vater sie schätzt und liebt. Und sie hören gar nicht mehr, was er zu ihnen sagt. Sie hören nur noch das Negative. Das, was auf diesem Fundament des Neides wachsen kann. Und daraus entsteht Hass. Die Brüder wollen den Josef umbringen. Dann verkaufen sie ihn. Hass. Hass auf Israel, weil Gott es erwählt hat. Aus Neid heraus. Ich denke, das ist eine Formel, die ist vielleicht zu einfach, aber es ist auch ein Punkt, warum das so ist. Warum auch Antisemitismus sich so halten kann. Weil wir nicht damit einverstanden sind, die Welt nicht damit einverstanden ist mit Gottes Wahl. Und nun öffnet Gott. Er erwählt sich sein Volk Israel, er sondert es heraus aus der Welt, er hebt es heraus und nun durch Jesus Christus geht er weiter und nimmt Heiden mit in die Nachfolge hinein. Er tut Menschen, die nicht aus dem Volk Israel kommen, durch Jesus Christus dazu, die durch Jesus an ihn glauben. Natürlich ist es so, dass dann auch der Neid weitergeht und der Hass sich breit macht, eben auch auf Christen. Damit leben wir hier noch nicht so, wie es woanders in der Welt geschieht. Möge es noch lange so bleiben. Gott erwählt. Und Gott ist gut in dem, was er tut. Er ist gerecht in dem, was er tut, auch in dem, was er zuteilt. So darf jeder Gott für sein eigenes Leben danken. Danke sagen. Danke sagen für die Liebe, die er durch den Heiligen Geist in mein und in dein Herz ausgegossen hat und ausgießt. Darf ich ihm danken, was er mir gibt, wie er mir begegnet. Und diese Liebe, die er ausgießt in dein und mein Herz, ist nicht weniger als die Liebe, die er zu Jesus Christus selber hat. Die Erwählung, die bleibt. Die Erwählung des Volkes Israel bleibt. Gott ist treu. Sie gilt und sie bleibt gültig. Und es gereut ihn nicht, was er beschlossen hat. Wenn dem so ist, dann können wir nicht anders, als Gott für sein Volk zu danken und es zu achten. Und zu segnen. Wir sind Hinzugefügte. Gott hat seine Erwählung erweitert und wir dürfen an der Fülle Gottes teilhaben. So schreibt es Paulus im Epheserbrief im 1. Kapitel. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigenden, großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Haben wir noch Grund, neidisch zu sein? Nein. Weil Gott uns Anteil gibt an seiner ganzen Fülle. Wir sind vor Gott nicht benachteiligt, sondern alle gleich geliebt, gleich wertvoll und haben Anteil an seiner Fülle. Aber so sagt es uns der Predigttext, es gehört dazu, dass erkenne, dass der Herr, dein Gott ist, der treue Gott ist. Der Gott der Bibel ist der Gott, der dich und der mich liebt, der seine Treue uns gegenüber verheißen hat und der an jedem von uns festhält. Auch wenn wir uns von ihm entfernen. Und wir tun das immer wieder mal. Wenn wir uns gegen ihn stellen. Aber seine Liebe, seine Treue und seine Erwählung bleibt. So haben wir von Zinzendorf in einer Liedstrophe, die wir jetzt nicht gesungen haben, wo er dichtet, mein treuer Gott auf deiner Seite, bleibt dieser Bund wohl feste stehen. Demgegenüber ist es auf meiner Seite nicht Leistung Gott gegenüber, die mich in den Bund hineinnimmt. Es ist der Glaube und es ist die Taufe, die ja an diesem Sonntag heute immer mitklingt und schwingt. Wenn ich das ernst nehme, dann heißt das, ein getaufter Mensch gehört nicht mehr sich selbst. Er gehört zu Gott. Er wird dem Leib Jesu zugefügt. Und wenn das so ist, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. Dann hat das Auswirkungen auf mein Denken. Dann hat das Auswirkungen auf mein Reden. Auswirkungen auf mein Fühlen, Auswirkungen auf mein Handeln, Auswirkungen auf mein gesamtes Leben. Einfach auf alles, was ich bin und wer ich bin. So heißt es hier, so sollst du das Gebot und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen halten, die zu tun ich dir heute befohlen habe. Der Apostel Paulus, so haben wir das gehört in der Lesung aus dem Römerbrief, dass wir auf den Tod Jesu Christi getauft sind. Das heißt, wenn ich die Taufe ernst nehme, dann bin ich mir gestorben. Und auferstehen tut durch die Taufe ein Mensch in Christus. Aber nicht mehr ich selbst, sondern ich gehöre ihm. Und das darf, soll, muss eigentlich sichtbar werden. Aber es geht nicht darum, dass ich alle Gebote befolge, alle Ordnungen und Rechtsbestimmungen recht einhalte. Das kann ich nämlich nicht, das kann nur einer, das ist Jesus selber. Er ist die Erfüllung der Gebote, Ordnungen und Rechtsbestimmungen Gottes. Darum ist es meine Aufgabe, dass ich mich zu ihm halte, dass ich mit ihm verbunden bin, dass ich ihm Raum gebe in meinem Leben, dass ich Jesus, und er sendet den Heiligen Geist, die Erlaubnis gebe, in meinem Leben die Richtung anzugeben. In meinem Leben seine Wahrheit zu installieren. Gott hatte sich ein Volk erwählt. Er hat es aus Ägypten befreit. Aber mit dieser Erwählung war dieses Volk noch kein neues Volk. Es lebte im alten Denken, es lebte in den alten Gewohnheiten, es lebte in den alten Vorstellungen, in den alten Sichtweisen der Dinge. Und so geht es uns auch. Die Taufe macht aus mir noch keinen verwandelten Menschen. Das ist meine und deine Aufgabe mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, durch die Schrift, durch die Gemeinschaft am Leib Jesu, diese Veränderung zu gestalten, zu einem veränderten Denken zu kommen, zu einem veränderten Fühlen zu kommen. Die Sinne und das Herz verwandeln zu lassen. Aber das geschieht nicht allein, indem ich sage, Herr, mach was, sondern das ist deine und meine Verantwortung. Da sagt Gott, er ist dabei und ohne ihn geht es nicht. Aber er will, dass wir unseren Teil dazu tun. Deshalb, du sollst das Gebot und die Ordnung, die Rechtsbestimmungen halten. Halte dich an Jesus. Lass ihn Raum gewinnen in dir. Lass dich durch ihn führen, Schritt für Schritt in die Transformation deines Herzens und Lebens. Getauft sein heißt nicht, ich gehöre der evangelischen Kirche oder der katholischen Kirche oder einer Freikirche an, sondern ich gehöre Jesus Christus. Und das hat Konsequenzen. Getauft sein heißt, einen neuen Namen annehmen, in ein neues Familienverhältnis treten, so auch wie Verheiratete das tun. Mittlerweile muss man da ja sagen, was man darunter meint und versteht. Ihr wisst, was ich damit meine. Verheiratete treten in einen Bund, nämlich den Ehebund. Und sie erhalten ein Stammbuch. Wir werden in das Stammbuch Gottes eingeschrieben mit allen Rechten und Pflichten. Wer verheiratet ist, aber nur sein Leben lebt und den Bundespartner, den Ehepartner nicht achtet, der ist in Wirklichkeit überhaupt nicht verheiratet. Der Partner ist nur Mittel zum Zweck. Ihr Lieben, übertragen, Gott ist nicht Mittel für den eigenen Zweck. Wer getauft ist und sein eigenes Leben lebt und nicht nach Gott fragt, Gott nicht ehrt und liebt, Gottes Willen nicht sucht und sein Leben mit ihm teilt, ist zwar getauft, schneidet sich aber mit seinem Lebenswandel davon ab. Umkehr, Buße und Glaube sind notwendig, um zurück in die Taufe zu kommen, zurück in die Erwählung. Die ist ja da, die gilt von Gott unverrückt, er ist treu. Nur wir sind es, die uns immer wieder entfernen. Und dann heißt es umkehren, Buße tun, im Glauben die Erwählung annehmen. Das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Gott erwählt aus seiner Liebe heraus, aus seiner freien Entscheidung heraus. Aber seine Liebe hebt nicht seine Gebote, seine Ordnungen und seine Rechtsbestimmungen und sein Wort auf. Wir können, das tun wir auch, Gottes Wort umdeuten oder neu deuten. Aber Gott und sein Wort bleibt. Meine, unsere Erwählung bedeutet Leben aus Gottes Gnade heraus. Die Erwählung nimmt uns aber auch in die Pflicht. Die zweite Barmer These spricht von Gottes kräftigem Anspruch auf unser ganzes Leben. Und diesen Anspruch hat auch der Predigttext im Blick. Israel, es wird an seine Erwählung erinnert. Es wird bekräftigt. Es wird gesagt, dass es Gott heilig ist, ausgesondert aus anderen Völkern und deren Religionen und Lebensweisen. Gott steht treu zu seinem Volk, auch wenn es untreu wird. Dennoch ist es Teil der Erwählung als Volk, das Leben so zu führen, wie es Gott entspricht. Und das gilt für uns auch. Sich nicht einlassen auf fremde Götter, nicht andere Lebensweisen und Ordnungen übernehmen. Gott heilig sein gehört zur Erwählung. Gott heilig sein gehört zu unserer Erwählung, gehört zur Taufe, zur Nachfolge. Ja, das macht uns der Welt fremd und lässt Nachfolger Jesu weltfremd erscheinen. Aber mit dem verbunden zu sein, der den Bund und die Güte bis auf 1000 Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Geboten halten, ist dies alles wert. Amen.